Wie soll ich das einleiten? Es geht um Erholung. Ich habe keine Ahnung, worum es genau geht, aber ich habe hier zwei nette Menschen da, die mir das sicherlich gleich erklären werden.
Ist es jetzt Feierabend oder nicht, was wir machen? Das könnten wir besprechen. Ist es jetzt Erholung oder ist es Feierabend oder ist es noch Arbeit oder was machen wir hier? Freitagabend, 9 Uhr, wo andere drüben im, wie heißt das nochmal, in der Ziegelhütte sitzen?
Ja, und Wein trinken, genau. beim Bäcker, ja. Wein trinken, ja. So, meine lieben Freunde, also, wie ihr gerade gehört habt, das war die bezaubernde Professor Doktor, richtig?
Ja.
Doktor hast du auch noch. Professor Doktor Laura von Gilsa. Wir kennen uns ja aus dem Hochschulkontext. Und ich durfte sehr viel von dir lernen und ich hoffe, ich darf heute auch nochmal sehr viel von dir lernen. Und ich bin hier auch noch mit der Luca. Luca Kraft, wir sind Kommilitoninnen. Ich sag. Ja, ich wollte mitten im Wort gendern. ja, und wir haben eigentlich einen ähnlichen Werdegang. Wir machen ja beide jetzt den Master, A und O, du machst da noch ein bisschen klinisch mit nebenbei, machst Forschung und so weiter und so fort. Und weil wir uns überlegt haben, einen eigenen Podcast zu machen, dachte ich, wir treffen uns hier mal und nehmen probemäßig was auf und sprechen über Themen, die wir in unserer Zunft permanent besprechen, mit denen irgendwas anfangen und im besten Fall Interventionen entwickeln, die Menschen helfen. Und Stichwort war Erholung. Ihr guckt mich jetzt sehr fragend an. Ich gucke mal in das Skript, was ich gar nicht habe. Ja, Erholung. Nee, ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was ihr mir sagen könnt, weil ich vor der Folge noch so salopp gesagt habe, ich habe die letzten zwei Tage das darf ich ja gar nicht sagen, viel gearbeitet.
Arbeitszeitschutzgesetz.
Ja, das, was man nicht alles tut für nachher. Nee, tatsächlich, ich habe viel gemacht und ich habe gemerkt, ich bin einfach ins Bett gefallen. Und ich wollte einfach nichts mehr machen. Ich wollte einfach nur noch schlafen und am nächsten Tag ging es weiter. Obwohl mir die Arbeit auch sehr viel Spaß macht. Also so eine bezahlte Selbstverwirklichung, wie Richard David Precht sagen würde. Und meine Frage, meine Anfangsfrage an euch ist, Erholung, macht das Sinn, wenn die Arbeit Spaß macht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich musste schlafen, aber ich habe mich so gut gefühlt die ganze Zeit. Währenddessen im Bett und am nächsten Tag. Und brauchen wir Erholung, wenn das Leben uns Spaß macht? Provokante Frage.
Auf jeden Fall, damit es auch noch weiter Spaß macht. Weil, weißt du, irgendwann, also so viel Spaß auch Dinge machen oder schöne Sachen, man braucht immer mal eine Pause, damit man auch wieder merkt, wie schön es ist, wenn man es nicht hat, also dass man es vermisst zum Beispiel. Und wenn man sich nicht erholen würde, wären einfach die Kapazitäten weg, weil auch Dinge, die Spaß machen, sind ja anstrengend, kognitiv oder auch körperlich, je nachdem, was man eben macht. Und dann ist es ganz normal, dass man sich auch erholen muss. Also ich finde immer, dass, also nur weil was Spaß macht und schön ist, heißt es ja nicht, dass es nicht auch anstrengend ist.
Mhm. Vielleicht, ich würde noch einfach ergänzen. Zum Beispiel, du hast auch Schlaf genannt. Schlaf ist eigentlich auch eine Form von Erholung, beziehungsweise gehört ja auch dazu, dass man Ressourcen wieder auflädt. Und man hat da zum Beispiel auch schon gesehen in gewissen Forschungen, oder es gibt schon so Ansätze, die zeigen, wenn du abends nicht genug Zeit zum Entspannen, zum Runterkommen, so zum von der Arbeit mal abschalten hast, kann auch deine Schlafqualität irgendwann darunter leiden. Und dann hast du am nächsten Morgen einfach mehr Müdigkeit, meistens mehr so ein Burnt-out sein nach Dauer. Also ich glaube, nach 2 Tagen würde das noch nicht auftreten, aber es zeigt sich einfach auch in Längsschnittstudien, dass es eine Auswirkung darauf hat, wie du dann nach einer gewissen Zeit wieder am nächsten Tag in die Arbeit starten kannst. Das heißt, wie Laura schon eigentlich gesagt hat, um den Spaß aufrechtzuerhalten, brauchst du immer eine gewisse Phase, wo du auch mal was anderes machst, wo du wieder Ressourcen woanders aufladen kannst, außerhalb von Schlaf.
Ja.
Sehr schön. Genau auf das wollte ich ja hinaus. Mir war bei der Frage ja klar, dass da das natürlich nicht so ist, aber ich wollte auf den Aspekt hinaus, man braucht irgendwas anderes, irgendeine Balance muss gehalten werden. Und es hat was ja anstrengend ist, selbst wenn es Spaß macht. Und jetzt habe ich noch eine Erinnerung aus unseren schönen Vorlesungszeiten, dass du gesagt hast, gerade wenn man Stress hat, sollte man Sport machen, weil man da die Stresshormone abbaut. Jetzt könnte man auch sagen, ja, aber das ist doch genau das, was vielen Leuten auch Spaß macht, was anstrengend ist und so weiter. Und das sollte man doch dann auch vermeiden. An sich sollte man sich doch nur in eine Ecke legen, setzen und meditieren und das war's auch schon.
Genau, super, dass wir heute drüber sprechen, weil genau das ist der Fall. Viele denken ja, Erholung bedeutet, sich auf die Couch legen, Netflixen und irgendwie sich mit einer Tüte Chips gut gehen lassen oder so, aber das ist überhaupt nicht der Fall, weil Erholung, und da kann ich nur sagen, gibt's ja super Forschung von der Sabine Sonnentag von der Uni Mannheim zu, das wirst du bestätigen können, Luca. Also die zeigen können, es gibt verschiedene Erholungstypen und verschiedene Erholungsstrategien und je nachdem, welchen Stressoren man ausgesetzt ist, macht unterschiedliche Erholung Sinn. Also wenn ich total viel körperlich arbeite, ist es gut, wenn ich mich eben in meiner Erholungszeit dann vielleicht mit dem Kopf kognitiv beschäftige. Umgekehrt, wenn ich total viel sitze und als Wissensarbeiter viel eben geistig arbeite, da macht Sinn, vielleicht dann eher Sport zu machen oder zum Beispiel Gartenarbeit oder sowas, also mich zu bewegen. Also von daher hängt es ein bisschen auch davon ab, wie der Tag so ist, wie die Stressoren waren, welche Erholungsstrategie dann individuell am besten ist für mich.
Und es gibt da vielleicht einfach so die 4 Strategien, die auch Sonnentag und Fritz zusammen in dem auch Fragebogen, sage ich mal, identifiziert haben, die wichtig sind. Der wichtigste eigentlich, der auch in das Modell, was sie damals aufgestellt haben, mit angegangen ist, ist Abschalten von der Arbeit. Das heißt, du brauchst einfach eine Distanz, eine mentale und auch körperliche Distanz von deiner Arbeit. Stichwort da ist natürlich auch wichtig Homeoffice, ne? Wie macht man das? Dann aber weiterhin auch so die Entspannung und dann Mastery, haben die es da genannt. Ja. Das ist das, dass du in deiner Freizeit auch nochmal dich mit Sachen beschäftigst, vielleicht eine Sprache lernst oder irgendwas Neues dazu lernst. Und es war noch eine 4. Kontrolle, dass du kontrollieren kannst, was du in deiner Freizeit tust. Und das kann zum Beispiel aber auch super schwierig sein für Mütter, Familien, Väter oder Väter und Mütter eigentlich und Menschen, die vielleicht auch noch von oder Leute pflegen und von anderen Dingen abhängig sind, dass sie ihre Freizeit nicht mehr kontrollieren können. Also das sind so 4 wichtige Aspekte, die auch irgendwie grundlegend dafür sind, für das, was wir dann in der Freizeit tun, damit wir uns erholen.
Ja, genau. Aber was das große Problem heutzutage ist, und das war auch dein Beispiel, Kevin, du hast gesagt, es war ein tolle, erfüllte Tage, super Spaß gemacht, interessant und dann bist du heim und hast dich ins Bett gelegt und geschlafen. Weil das Problem ist, je erschöpfter man ist von der Arbeit, umso weniger Energie hat man eigentlich noch, um sich eine schöne Erholungszeit auch zu planen oder zu gönnen. Die meisten sind häufig so K.O., dass sie sich dann halt nur noch auf die Couch legen können oder schlafen oder solche Dinge. Und dann kannst du viele Erholungsstrategien gar nicht mehr wahrnehmen, weil du zu platt bist oder einfach keine Energie mehr hast. Und dann summiert sich das natürlich im Laufe der Zeit, wenn das langfristig so bleibt.
Ja, also ich muss sagen, es ist, glaube ich, schön, so für ein oder höchstens 2 Tage das Gefühl zu haben, dass man was geschafft hat und wirklich mal dann auch zufrieden abschalten kann. Ich habe ihn vorhin erwähnt, Richard David Precht hat mal gesagt in dem Podcast mit Markus Lanz in irgendeiner Folge, dass die Kinder heutzutage ja anders spielen und anders ihre Kindheit verbringen und nicht mehr so dieses Gefühl der Entspannung haben nach so einem Tag, rumtollen, draußen sein, an der frischen Luft und so weiter, sodass man ganz gemütlich, ohne noch Gedanken im Kopf zu haben, ins Bett fallen kann, sinngemäß. Und das hatte ich und da war ich sehr dankbar, weil als Wissensarbeiter kannst du nie abschalten und das war dein Punkt, Luca, da wirklich auch mal eine Abgrenzung zu bekommen. Und jetzt gibt es sehr viele Klienten und Klientinnen von Beratern oder Coaches, das sind ja auch diejenigen, die uns hier gerne mal zuhören, unter anderem. Und die haben ähnliche, ich sag mal, Herausforderungen, sich abzugrenzen im Homeoffice und so weiter. Und daher meine Frage, was würdet ihr sagen, wäre denn da möglich für einen Klienten, der jetzt permanent arbeitet, permanent irgendwie erreichbar ist mit einer E-Mail für den Chef im Homeoffice und so weiter, dann noch die Familie irgendwie managen muss und sich da noch mehr Druck macht, weil irgendwie versucht er da noch so eine Struktur aufzubauen, damit er noch effizienter wird und so weiter und so fort.
Handy weg und Schlüssel wegwerfen. Also Handy wegsperren und den Schlüssel dann erstmal jemandem geben, sodass man nicht mehr drankommt. Also auf jeden Fall, also das A und das O, das hast du, glaube ich, eben auch schon gesagt, Luca. Ganz wichtig bei Erholung ist das Thema Abschalten. Und viele sagen aber heutzutage, also vor allem bei denen es möglich ist, bei den Wissensarbeitern, dass es sie entspannt oder dass es schön ist, wenn man flexibel ist. Also zum Beispiel die Kinder haben, noch mit den Kindern zu Abend essen zu können und dann danach aber noch weiterzuarbeiten. Und dann fehlt aber natürlich die Entspannungszeit, weil man dann zu kurz sozusagen nicht an die Arbeit denkt, nämlich im besten Fall nur im Schlaf, weil man eben noch abends arbeitet am nächsten Tag und man braucht aber eine gewisse Zeit, wo man gar nicht mehr an die, ich sage jetzt mal Arbeit, es können natürlich auch andere Stressoren sein, denken soll. Von daher muss man es möglichst tatsächlich so machen und sich selbst kontrollieren und dahinter sein, dass man eben tatsächlich abschaltet und zum Beispiel erstmal alle Geräte beiseite legt, dass man idealerweise im Homeoffice eine bestimmte Stelle nur hat, an der man arbeitet und die Sachen dann wegschließt, wegräumt oder eine Tür zumachen kann, was viele natürlich in kleinen Stadtwohnungen nicht machen können. Aber da musst du dir halt also gewisse Strategien überlegen, dass klar ist, hier wird gearbeitet und hier wird nicht mehr gearbeitet und ich arbeite auch nur von dann bis dann, außer, natürlich gibt's immer mal ganz wichtige Sachen oder auch mal Phasen, wo wichtige Projekte sind, aber das sollte die Ausnahme sein und ansonsten sollte man immer noch einen Feierabend haben. Aber sag mal, wie ist denn das bei euch? Also als ich angefangen habe zu arbeiten, 1999, da gab's noch einen Feierabend, weil da hatte kaum jemand ein Handy, außer die Investmentbanker oder so.
Damals also hatte ich auch einen Feierabend, da war ich 5. Da hatte ich den ganzen Tag Feierabend.
Ja, und also da hatte man, also ich jedenfalls, da gab's noch Feierabend, aber heutzutage wer redet denn noch richtig von einem ordentlichen Feierabend? Oder wer hat den noch?
Hast du einen Feierabend, nee. Luca?
Nee. Also ich würde
als Studentin
sagen,
und Werkstudentin?
Also ich, das ist ja, also ist ja auch die Frage, ist das jetzt zum Beispiel hier gerade Feierabend? Ist es eigentlich Hobby? Also tendenziell schon, aber andererseits, wir haben ja auch vielleicht ein gewisses Ziel dahinter. Oder
ja, und abschalten von der Arbeit ist es jetzt nicht unbedingt.
Nee, weil es ja irgendwie auch genau. So die Sachen sind, die wir eh machen. Aber ich würde sagen, eigentlich habe ich keinen Feierabend. Also das letzte Mal checke ich eigentlich abends auch so von der Uni. Also ich bin ja auch so ein bisschen engagiert, sage ich mal. Ich versuche so auch unipolitisch so ein bisschen was zu machen. Und ich checke das letzte Mal abends um 10, halb elf meine E-Mails. Und dann gehe ich auch bald ins Bett, weil ich morgens um 6 wieder raus muss.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist die generelle Empfehlung, man sollte einen Cut machen, man sollte einen Feierabend machen, man sollte alles abschließen und 2 Sätze später erfahren wir alle, wir machen das eigentlich nicht. Und das ist auch irgendwo, ich glaube, auch gesellschaftlich bedingt worden, also durch die ständige Erreichbarkeit, durch die Erwartungshaltung, die damit einhergeht. Also wenn du dir jetzt einen Feierabend gönnen würdest, könnte bei hoch engagierten Leuten ganz schnell dann auch nochmal das Feedback vom Chef kommen. Oh, also sie sind jetzt nicht mehr so erreichbar. Hat sich irgendwas an ihrer Lebenssituation verändert? Oder an ihrem Engagement?
Also ganz ehrlich.
Also dann ist man jetzt schon wieder unter Stress, weil man will ja auch was erreichen und man hat das Gefühl, ohne dass es wirklich ausgesprochen wird, man muss eigentlich alles tun. Man muss sich aufopfern. Und das ist ja das, was viele, die so in Richtung Burnout tendieren, ja auch haben. Ne? Allem gerecht werden zu jeder Zeit und lieber opfere ich mich für die anderen, damit es funktioniert.
Ja, und das finde ich jetzt gut, was du gesagt hast, weil ich glaube, bei vielen, bei den meisten ist das eine interne Sache. Weil ich glaube, vielleicht gibt es den einen oder anderen Chef, der sagen würde, ach, du hast ja gar nicht auf meine E-Mail um 10 Uhr geantwortet. Aber seien wir mal ganz ehrlich, das ist nicht so häufig, glaube ich, zum Glück.
Findest du?
Ja, denke ich schon.
Also ich muss sagen, so als Studentin, so in Praktika oder ähnlichem, gerade, ich sag mal, auch in Startups oder in anderen Unternehmen, wo ich jetzt bisher so die Erfahrung gemacht hatte, es wurde zwar suggeriert, gerade wenn du halt flexibel im Homeoffice arbeitest, du hast feste Stunden und dann musst du nicht, aber es wurde dir halt auch nach den Zeiten immer geschrieben und dann war schon so ein bisschen, ja, dann hättest du ja auch antworten können, ne? Und es ist halt irgendwie, ich finde alleine so als Vorgesetzter oder Vorgesetzte solltest du eigentlich allein nach den Zeiten nicht mehr versuchen, wenn du weißt, die Person kriegt das auf ihr Handy, nicht mehr schreiben.
Auf jeden Fall, da gibt es ja ganz große Diskussionen und war ja früher auch mal mit, dass die E-Mails nicht mehr rausgingen, also den vom Server weggeschickt wurden, wenn du nach 8 oder je nachdem, wie es die Unternehmen festgelegt hatten, also zwischen 8 und 6 oder zwischen 10 und 6 Uhr morgens, dass da keine E-Mails mehr rausgegangen sind, um eben die Leute erst gar nicht in die Situation zu bringen, dass sie antworten müssen. Aber ich glaube trotzdem, vielleicht mag das in gewissen Branchen auch oder ja, natürlich so sein oder bei gewissen Führungskräften, aber ich glaube ganz arg, dass es viel auch eine innere Einstellung ist. Man will viel leisten, man hat das Gefühl, man muss noch oder man möchte oder es würde einem vielleicht auch gut tun, weil man dann morgens nicht gleich so viel zu tun hat oder wie auch immer, aber das ist ja nicht so, weil die To-Do-Liste wird nie leer, man arbeitet sie nur schneller ab und dann können die Nächsten wieder draufkommen auf die Liste.
Wie heißt es? Es gibt auch so einen Spruch, Stress haben nur die Leistungsschwachen oder sowas.
Ja, den kenne ich gar nicht.
Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, aber ich habe den neulich gehört und dann habe ich mir so irgendwie lustig, ne? Aber auch wahr, weil die Leute, die tatsächlich ein Leistungsmotiv haben, die wollen ja alles wirklich, ich würde fast schon sagen, perfekt machen. Also mit Leichtigkeit soll es vorangehen, es soll immer effizient sein und so weiter und so fort. Also es muss an allen Ecken und Enden gut funktionieren, weil dann kannst du das Maximum rausholen an Output. Und irgendwie habe ich auch manchmal den Eindruck, dass da so eine, vielleicht auch als Selbstschutz so eine Einstellung dann entsteht, der Toughness, der eingeklammerten Resilienz, eingeklammert deswegen, weil ich glaube nicht, dass es so eine tatsächliche Resilienz ist. Das ist so vorgeschoben, dass man sagt, wenn ich Stress habe, bin ich einfach schwach, ich muss nur härter sein und dann funktioniert schon und da hat man Hoffnung, dass es wieder besser wird, aber es wird nicht besser. Und man fängt an, immer weiter zu leiden. Dann geht man so die Spirale runter und dann irgendwann mal ist man im Burnout. Ist jetzt meine simple Ausdrucksweise, aber was haltet ihr davon? Das habe ich schon ein paar Mal so mitbekommen.
Also was ich da, oder was guter Punkt, was mir als erstes irgendwie einfällt, ist, um, was ich kenne, zum Beispiel auch Resilienz zu stärken, brauchst du ja Ressourcen außerhalb beispielsweise deines Jobs. Und genau das hört ja dann irgendwie auf, wenn du immer mehr Zeit für den Job verwendest und viel weniger Ressourcen in der Freizeit aufbauen kannst. Und dann ist es ja natürlich, dass sich das stresst, weil du einfach natürlich kein Daneben mehr hast, was dir irgendwie nochmal, irgendwo anders auch so eine Art Selbstwert oder so eine Art Selbstverwirklichung geben kann. Deswegen kann ich es mir schon gut vorstellen, vor allen Dingen, also dass das dann immer im weiteren Stress resultiert. Was da vielleicht auch spannend ist in dem Kontext, ist dann sowas wie Arbeitssucht auch. Also dieses, ich kann gar nicht mehr aufhören und ich komme gar nicht dazu, Freizeit zu haben. Aber Laura, du weißt natürlich auch.
Ja, nee, ich hab nur so jetzt im Gegenteil an das, was du gesagt hast, gedacht, Stress ist für viele auch so eine Art Statussymbol. Oder nicht unbedingt für viele, sondern so in der Gesellschaft, Motto, wer keinen Stress hat, hat ein langweiliges Leben oder eine langweilige Arbeit. Ja. Und es ist heutzutage ja en vogue oder wichtig, busy zu sein, beschäftigt zu sein und immer viel zu tun und ich bin gefragt und ne, so irgendwie. Also von daher Stress als ein positives Zeichen.
Aber da, ich weiß gar nicht, wie es dir geht, Laura, aber wenn ich was für die Uni mache oder wenn ich irgendwie was für die Arbeit mache oder irgendwas, auch doch gerade Arbeit, dann bin ich so, das erfüllt mich so sehr, dass es mich nicht stresst in dem Moment. Und dann denke ich mir so, mir tut es so leid, wenn man eine Arbeit hat, die einen stresst, weil ich finde, das sollte oder muss nicht so sein. Also
ja, total, geht mir genauso.
Oder dieses, weiß nicht, ob euch das so geht, wenn man, ich habe oft auch dieses Gefühl, ich mache jetzt abends nochmal was, dann habe ich schon mal vorgearbeitet und ich lerne aber jedes Mal eigentlich, okay, ich soll es abends liegen lassen, ich mache am nächsten Morgen vielleicht eine halbe Stunde früher und mache mehr. So, und das zeigt wieder, wie wichtig eigentlich Erholung ist und wie wenig das bringt, abends zu lange zu machen oder zu wenig abzuschalten.
Ja.
Das heißt, also ich auch nochmal angeknüpft an das, was ihr gesagt habt, man weiß ja irgendwie rational, dass Erholung wichtig ist und dass man das tun sollte, bla bla. Ne? Aber irgendwie hängt man noch am Stress. Und ich habe jetzt die Hypothese, auch basierend auf dem, was du gesagt hast, Laura, Stress gibt einem was. Vielleicht ist es besser, im Tunnelblick zu sein, als das ganze Leid, was man vielleicht leben muss im Leben. Es gibt ja sehr viele, die ein großes Leid haben ja im Leben Und wenn sie sich auf etwas konzentrieren und die Scheuklappen aufsetzen und die ganze Zeit etwas tun, im Aktionismus sind, dann müssen sie sich nicht mit dem Problem beschäftigen und es ist dann so eine Distanz, die sie aufbauen können. Oder als Statussymbol, jemand ist die ganze Zeit am Handy, da denkt man nicht so, oh, der also da denkt man eher so, oh, ein Geschäftsmann oder Geschäftsfrau, der holt einen Deal oder gerade irgendwas organisiert diese Person gerade, auch vielleicht im Freundeskreis, ist sozial, versucht da irgendwie so eine Treff zu organisieren, was auch immer. Und wenn jemand so aus dem Fenster guckt, dann so, oh, der hat's so gut. Also in der U-Bahn so, der hat's einfach zu gut. Der hat Zeit, einfach aus dem Fenster zu gucken. Stress ist ein guter Koalitionspartner. Also niemand geht dir auf den Sack, wenn du Stress hast. Wenn du sagst, die ganze Zeit, also ich habe heute, keine Ahnung, 10 Stunden gearbeitet, ich bin, jetzt muss ich noch dahin, dann ist die Antwort immer so, oh, okay, gut, dann ziehe ich mich zurück. Ne? Also man kann das wirklich auch für sich nutzen im Alltag, wenn man seine Ruhe haben möchte, indem man sein Stresslevel betont.
Ah ja, interessante Technik, muss ich mal ausprobieren.
Ich versuche gerade an dem anzuknüpfen, wenn Menschen nicht blöd sind, wenn wir das mal als gegeben sehen und auch so viel leisten können, also die haben doch das Potenzial, sich zu erholen, das auch durchzuziehen, also es ist ja nicht so fernab von der Welt. Warum bleiben die gerne dann im Stress? Okay.
Naja, das erklärt, glaube ich, das Erholungsparadox. Das ist auch so ein Begriff von Sabine Sonnentag, dass je stressiger die Situation ist, umso weniger Zeit nimmt man sich oder man hat eben auch das Gefühl oder es ist tatsächlich so, dass man keine Zeit hat, sich zu erholen, weil man noch A, B, C, D, E, F erledigen muss. Und gerade deswegen nimmt man sich die Zeit nicht und ist dann noch gestresster, ne, weil man ja immer weniger Erholung hat. Also von daher, gerade dann, wenn Erholung am nötigsten wäre, macht man sie am wenigsten. Und das ist ein Riesenproblem.
Und was würdest du dann einer solchen Person?
Naja, vor allem dann, wenn es stressig ist oder wenn ich mich gestresst fühle, gerade dann muss man sich die Zeit nehmen, um sich zu erholen. Weil ansonsten geht der Akku ganz schnell leer. Und dann, und das darauf wollte ich vorhin hinaus, dass du gesagt hast, nur noch im Bett liegen, wenn man zu sehr erschöpft ist, kann man ja dann auch nichts mehr machen, um sich zu erholen. Weil man nicht mehr die Kapazitäten hat und die Ressourcen, was weiß ich, eine Sprache zu lernen, mit Freunden sich zum Essen zu verabreden, oder in Sport zu gehen oder sowas zu machen. Und da sage ich immer, die Erholung, das muss ein genauso ein wichtiger Punkt sein, wie alle anderen To-Dos auf der Aufgabenliste auch. Und deswegen sollte man sich Erholungszeiten schon fest in den Terminkalender blocken. Also wie alle anderen Zeiten auch. Nee, das ist kein Stress, weil wenn man sich blockt, hat man keinen Stress, weil dann weiß man, okay, jetzt ist Erholungszeit und dann mache ich das, was ich halt für meine Erholung tue. Und da kommt auch nichts dazwischen. Genauso konsequent sich erholen, wie man auch konsequent arbeitet.
Ich würde da.
Also ein Erholungstier werden.
Ein Erholungstier werden.
Vom Arbeitstier zum Erholungstier.
Ah, zum Faultier meinst du?
Nein, eben nicht.
Meine Frage ist, ist es dann eher so ein Kontingent so für die Woche? Also zum Beispiel, wenn ich Sport machen möchte, überlege ich mir auch, ich gehe 3-mal die Woche ins Gym oder 4-mal, wie auch immer, gehe noch einmal laufen. Aber manchmal kommt der Alltag dazwischen und dann sage ich, okay, gut, heute geht's nicht mehr, ich mache morgen. Aber auf jeden Fall mache ich meine 3-4 Einheiten diese Woche. Dass man da so flexibel ist oder ist es tatsächlich so ein bisschen jeden Tag ist besser,
also,
damit man eine Routine entwickelt?
Würdest du dazu sagen, Luca, erst? Oder?
Ich würde da einfach nur sagen, meine Erfahrung ist, dass es super individuell ist. Also je nachdem, was man für ein Typ auch einfach ist, ob man so an sich sehr flexibel ist und das einfach zum Beispiel auch gar nicht mag, aber so trotzdem die 3-4 Mal abhakt oder ob man halt auch so ein Planer ist und weiß, wenn ich mir das nicht in den Terminkalender schreibe, dann werde ich mir die Zeit nicht nehmen. Also ich weiß für mich, ich bin absolut Typ Planer oder Planerin und ich werde, wenn es nicht in meinem Terminkalender steht, habe ich dafür keine Zeit. Also deswegen, ich bin immer Team, bitte einfach in den Terminkalender blocken und nicht mal unbedingt so, dass du sagst, ich muss da ins Gym gehen, vielleicht hör auf deinen Körper, wenn du lieber rausgehst, laufen, joggen oder irgendwas anderes, aber dass du dir feste Zeiten für Sport einplanst, dass du einfach nicht irgendwann in die Situation kommst, dass du keine Zeit mehr dafür hast, weil dann, also das, du merkst das, finde ich zumindest dann auch, wenn du nicht mehr so in einem Sportrhythmus drin bist, wenn du nicht mehr diesen Stress abbauen kannst.
Mhm.
Oder was würdest du sagen?
Also zwei Sachen wollte ich ergänzen. Das eine, was mir total wichtig ist bei Erholung, es langt nicht, 3-4 Mal in der Woche Sport zu machen. Das ist schön und das ist toll, aber das ist langt nicht für eine gute Erholungsstrategie, meiner Meinung nach. Sondern man muss sich überlegen, wie erhole ich mich jeden Tag während des Tages mit Mikropausen und einer längeren Pause, idealerweise eine Mittagspause, einen richtigen Feierabend für sich definieren, sodass man genug Erholungszeit bis zum nächsten Arbeitstag wieder hat, wie es auch im Arbeitszeitschutzgesetz ja noch vorgeschrieben ist, auch wenn viele das als veraltet sehen. Dann sich zu überlegen, Wochenende, wie nutze ich das für Erholung und dann natürlich auch Urlaube, also eine längere Erholungszeit. Also ne, es gibt so verschiedene Facetten, aber eine tägliche Erholung sollte auf jeden Fall auch da sein. Und das Zweite, ich finde, wenn es gute Gesundheitsgewohnheiten gibt, also du machst tatsächlich 3-4 Mal in der Woche Sport, dann finde ich, kann man auch mal flexibel sagen, okay, heute hat es wirklich nicht geklappt, dafür gehe ich morgen, weil es eben eine Gewohnheit ist und dann braucht man das ja auch in der Regel, wenn was ein fester Bestandteil ist. Aber wenn man erst anfängt, sich gute Gewohnheiten anzueignen, dann ist es fatal, wenn man das verschiebt, weil dann neigt man dazu, auch morgen verschiebe ich es auch wieder und schwuppdiwupp bin ich wieder in meiner alten Verhaltensstrategie und schaffe es nicht, die neue anzuwenden. Also von daher würde ich sagen, wenn du jetzt planst, irgendwie neue Erholungsstrategie und irgendwas festlegst, dann bleib bitte bei deinen geblockten Zeiten. Also es muss schon was ganz, ganz ne, Außergewöhnliches dann sein, wo man sagt, okay, heute geht's wirklich nicht, aber ansonsten eher nicht verschieben, bis so eine Verhaltensroutine da ist und dann kann man ein bisschen flexibler werden.
Mhm. Ist Erholung ein Luxusprodukt? Also ich stelle mir da die Menschen vor, die hart arbeiten den ganzen Tag und das Geld reicht nicht aus für das eigene Leben oder auch für die Familie, man ist alleinerziehend und so weiter. Und dann hat man noch einen Nebenjob und macht noch hier und da, man geht noch vielleicht kellnern, putzt hier noch und so weiter. Kümmert sich um die Familie. Also selbst wenn man sich es vornehmen möchte, hat man tatsächlich vielleicht praktisch überhaupt nicht die Zeit. Und man ist aber jetzt in so einer Situation drin und man will trotzdem noch was für sich tun. Man erkennt ja den Wert von Erholung. Was für Mikroentspannung könnte es denn für so ein, ich zugegeben, Extremfall, aber für so ein Leben geben, Alltagleben geben? Ist es Meditation, 10 Minuten, sowas? Also was Konkretes?
Leider gibt es, glaube ich, auch viele solcher Fälle bei uns in Deutschland. Das ist, glaube ich, gar nicht so abwegig. Ich meine, denken wir auch zum Beispiel an Alleinerziehende, die arbeiten und dann abends zum Beispiel nicht irgendwie ins Theater, ins Fitnessstudio gehen können, entweder aus Geldgründen oder weil sie niemanden zur Betreuung haben und so weiter. Also ich glaube, das ist ganz häufig. Das ist gut, dass du das ansprichst, weil dann sollte man halt was finden, was man mit wenig Ressourcen oder mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat, machen kann. Also zum Beispiel zum Abschalten einen kostenlosen Podcast hören. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber also
vielleicht ein bisschen. Sehr schön, das gefällt mir.
Oder sich Entspannungsmusik anhören, eine Fantasiereise anhören zum Entspannen. Oder aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt kein teures Fitnessstudio leisten kann und möchte, so viel Bewegung wie möglich schon in den Alltag integrieren. Ja, oder auch wenn man zum Beispiel jetzt wie ich mit 3 Kindern nicht so viel Zeit zur Verfügung hat. Ich mache total viel Bewegungsspiele mit meinen Kindern. Oder ich versuche alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu machen. Ich nehme so gut wie nie Aufzüge, außer es jetzt ab dem 8. Stock oder so. Also ich laufe immer. Also so Sachen machen, die jetzt kostenfrei sind und die man auch so irgendwie bewerkstelligen kann. Also ich denke, es ist möglich, es ist natürlich immer schwieriger, wenn man weniger Ressourcen zur Verfügung hat, aber wenn man ein bisschen kreativ ist, denke ich, findet man da auch was. Es geht einfach nur darum, und das ist mir nochmal wichtig zu betonen, du hattest ja vorhin die 4 Strategien schon genannt, für sich selbst die richtige finden, weil es kommt immer tatsächlich auf mich individuell an und es bleibt auch nicht ein ganzes Leben lang gleich. Also es gibt nicht nur intraindividuelle Unterschiede, also innerhalb von Menschen, sondern natürlich interindividuelle zwischen Menschen, aber gerade auch die intraindividuellen sind spannend, weil je nachdem, wie die Stressoren gelagert sind, in welcher Lebenssituation ich mich gerade befinde, können ganz unterschiedliche Sachen erholsam sein. Und da muss man halt auch immer wieder mal auf sich selbst gucken und sich überlegen, was stresst mich eigentlich gerade und was könnte mir helfen, mich zu entspannen? Und viele machen ja zum Beispiel, das ist ja ein Riesenhype, Meditation. Und es ist nicht nur ein Hype, sondern vielen hilft
hier
es auch gut.
Hier sitzt ja auch jemand, der einen Meditationspodcast
hat. Genau, du hast es ja so toll auch damals in der Vorlesung gemacht, die Meditation. Aber für mich zum Beispiel persönlich ist Meditation gar nichts. Und deswegen, ich mach's nicht. Ich suche mir halt andere Sachen. Man muss nicht auf jeden Zug aufspringen, sondern für sich selbst das Gute finden. Und von daher einfach mal sich die Zeit dann aber auch nehmen, Dinge auszuprobieren, zu schauen und dann vielleicht Sachen auch wieder sein zu lassen, wenn man merkt, das ist nichts. Und dazu, sorry, dass ich jetzt zu viel rede, aber das finde ich ist gerade ganz passend. Ich weiß nicht, wie es euch geht in eurer Generation. Viele haben heutzutage so einen richtigen Freizeitstress, weil sie auch in ihrer Freizeit eigentlich zu viele Termine haben oder zu vielen Leuten Gefallen tun möchten oder irgendwie wieder dieses Beschäftigtsein für irgendwelche sozialen Medien, so ein richtig cooles Bild irgendwo mit einem, in einem tollen Restaurant oder ein geiles Hobby oder wisst ihr so, da wieder auch in diese Performance reinkommen und ihre Freizeit gar nicht richtig zum Erholen nutzen.
Ja, ich wollte noch auf deinen ersten Punkt kurz noch was ergänzen, weil was mir voll geholfen hat, wir hatten das bei...
Meditation.
Aber wir hatten das bei dir in der ersten Vorlesung und man braucht da, finde ich, wirklich nicht viel zu, also in der ersten zu Stress, ist sich einfach mal bewusst machen, was sind denn meine Stressoren und was sind meine Ressourcen und welche Ressourcen kann ich mir noch aneignen? Zum Beispiel, ganz simpel, kann ich irgendwie Freunde mal zur Unterstützung fragen oder FreundInnen, und das ist halt schon was, was hilft. Also einfach zu überlegen, was gibt's denn vielleicht noch für Ressourcen, die ich gerade vielleicht gar nicht nutze. Und ich will jetzt nicht Menschen als Ressourcen darstellen, aber so diese Freundschaft kann ja eine Ressource sein oder Meditation kann eine Ressource sein oder ähnliches. Und ich glaube, da ist halt einfach wichtig, so wenn ich nichts an den Stressoren ändern kann, die Ressourcen einfach so möglichst hoch zu machen. Und da zum Beispiel noch so ein Tipp, sage ich mal, oder was ich für mich entdeckt habe, ist, ich habe auch diese Zeitslots. Und ich habe früher immer so gearbeitet, dass ich alle meine Sachen möglichst schnell weg haben wollte. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und die gefühlt, ich habe eigentlich einen Zeitslot von einer Stunde gehabt und ich habe mich dann 2,5 Stunden hingesetzt, weil ich dachte, ich bin jetzt im Flow, ich mache es jetzt fertig. Und ich habe mittlerweile diese Angewohnheit, nach einer Stunde mache ich Stopp, egal wie weit ich bin. Und ich merke, ich werde effektiver einfach, weil ich einfach nicht mehr mich dann komplett verausgabe für das, was danach kommt, sondern dann nach einer Stunde wirklich Pause mache und dann vielleicht weiter und was anderes und einfach auch mal okay damit zu sein, nicht alles jetzt sofort fertig haben zu müssen, sondern dann bleibt es liegen. So, dann ist es, okay. Es muss nicht immer alles
fertig. Die Arbeit
rennt
nicht
fertig.
Weg, da kannst du ja sicher sein.
Ja, aber zu der zweiten Frage. Also ich muss sagen, ich finde manchmal auch so, man muss sich von der Freizeit erholen, weil es ist schon so. Es ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, so auch seitdem ich so erwachsen werde, so die Möglichkeiten an Freizeitaktivitäten sind riesig. Durch die sozialen Medien siehst du, was alle anderen machen, und dann, ich merke momentan, ganz viele sind irgendwie auf dem Oktoberfest meiner FreundInnen und ich bin so...
Das ja, ist Stress, ja, das glaube ich auch.
Stress so...
ernsthaft, also ich meine...
Ja, und irgendwie so, das ist so Fear of Missing Out, ne? Also bin ich irgendwie dabei, bin ich nicht dabei, und ich meine, ich habe zu Hause ja auch, ich habe einen kleinen Hund, der braucht auch Aufmerksamkeit, und ich bin halt auch nicht so flexibel, dass ich jetzt sagen kann, okay, bin ich 2 Tage weg, weil dann ist der alleine. Das funktioniert halt einfach nicht. Und ich glaube, was mir so geholfen hat, ist einfach soziale Medien so weit wie es geht zu reduzieren, um einfach nicht immer zu sehen, was andere machen, um mich mehr darauf konzentrieren zu können, was will ich eigentlich machen. Weil ich finde, man kommt ganz schnell so weg von dem, was will ich eigentlich machen, hin zu dem, das machen alle anderen, und um irgendwie dazuzugehören, muss ich das jetzt machen.
Da will ich mal anknüpfen. Ich hatte eine Klientin, ich war sehr beeindruckt, weil sie sehr gewissenhaft war, also wirklich Strukturen hat und so weiter. Und es gab einen Auftrag auch an die Sitzung, die wir hatten, dass wir da gucken, wie wir das am besten regeln können, dass sie auch besser durch den Tag kommt, entspannter ist und so weiter und so fort. Ich bin da mitgegangen natürlich, wie es halt meine Pflicht ist als Systemschaffender zumindest. Und irgendwann mal kam sie dann auf die Idee, ja, sie ist ja auf Twitter, ne? Und das macht ja auch Spaß. Aber ab einem gewissen Punkt ist es zu viel und dann stresst es einen dann mehr und zieht auch einen runter. Und dann hat sie von sich aus mal so eine kleine Pause gemacht, und das erzähle ich deswegen, weil du es gesagt hast, wenn man eine Pause macht von diesen Dingen, von allem.
Digital Detox.
Genau, also nicht nur von Social Media, aber so von Dingen, die man sonst im Alltag sowieso die ganze Zeit macht. Mhm. Ne, die Gewohnheiten, die man so hat. Wenn man da mal eine Pause macht, immer so nach und nach und schaut, wie fühle ich mich jetzt? Ist es gut? Nein? Okay, dann versuche ich was anderes. Ne? Und dann schaut, okay, was ist möglich und was hilft mir? Sehr spannend. Und ich frage so gerne auch nach euren Meinungen, weil ich hatte auch in einem anderen Coaching war ich mal so frech und habe da mal so einen kleinen Vorschlag reingebracht. Es ging darum, sich auch Zeit für sich zu nehmen, auch zu entspannen, aber auch in einer blöden Zeit auch wirklich eine Oase der Entspannung zu haben, sozusagen. Und da habe ich gesagt, okay, gut, das klingt so ein bisschen so wie, ich nenne jetzt nicht den Namen, sag jetzt mal so ein Kevin Day. Also so wirklich so wie so der Independence Day oder so, da wird auch gefeiert mit Flaggen und so weiter, man dekoriert alles, man bereitet sich vor und der Tag gehört nur einem selber. Und dann macht dann nur die Dinge, die einem Spaß machen. Und das hat meinem Klienten so gut gefallen, dass er das mal ausprobiert hat. Und ich habe das auch ausprobiert tatsächlich. Mhm. Dann da. Und für mich ist es der Samstag. Also das entspricht jetzt nicht dem, was du gesagt hast, dass es so täglich etwas sein mhm. muss. Aber wenn ich so diesen Leuchtturm am Ende der Woche habe, Samstag gehört mir, kann ich auch alles andere abschalten. Und dann bin ich zwar vielleicht auch ein bisschen erledigt von der Woche, aber es ist ein schöner Tag. Aber sobald ich den nicht habe, merke ich, dass es nur noch schlimmer wird nach einer mhm. Weile. Und man kann das nicht auf ewig aushalten.
Also das ist total schön, finde ich klasse, so Leuchttürme zu haben. Ich habe gerade überlegt, wie ist das für mich jetzt? Also, nee, weil wenn du natürlich je nach Lebenssituation für mich jetzt als Working Mom mit 3 kleinen Kindern, die viel arbeitet, also so einen ganzen Tag weiß ich gar nicht, wann ich den zuletzt mal hatte. Also auf so einen Leuchtturm kann ich jetzt nicht warten. Und ich habe da was ganz Schönes, was heißt schön, es war nicht schön, es war interessant, gelesen. Und zwar in dem Buch Alle Zeit von Theresa Bücker. Da wird beschrieben das Wort Zeitkonfetti. Und also das Problem ist, dass viele heutzutage nur noch sozusagen einzelne Schnipsel Zeit haben, um sich dann da zu erholen. Ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, eine Frau oder ein Mann, die arbeiten, zwischen Kinder abholen und Arbeit mal eine halbe Stunde. Ja, wie soll man sich denn da bitte erholen auf Knopfdruck? Okay, ich habe jetzt 30 Minuten Zeit, langt halt für einen Kaffee oder sowas, aber das ist ja dann auch nicht richtig erholen. Also hier auch die Kritik, wenn man immer nur so Zeitkonfetti zur Verfügung hat, wie soll man sich da denn bitte richtig erholen und auch keine Kontrolle, im schlimmsten Fall noch, also was du vorhin angesprochen hast, sondern man hat halt hier mal 15 Minuten oder da mal 30 und das ist auch ein Riesenproblem heutzutage und auch für viele in der Bevölkerung, aufgrund, dass manche mittlerweile auch ein paar Jobs haben oder eben Care-Arbeit oder Pflegearbeit oder wie auch immer, noch machen. Und deswegen ist es ein total tolles Beispiel, was du da gesagt hast, so ein Leuchtturm, so tatsächlich mal einen richtig langen Slot zu haben. Finde ich gut, aber man muss auch überlegen, was ist, wenn es nicht möglich ist, wie kann ich mich trotzdem erholen?
Ja, ich frage mich, ob manchmal hat man den Eindruck in solchen Diskussionen, es gibt so die 0 und die 1. Also entweder ist man zu faul, ne, also vielleicht auch diese ganzen zugespitzten Generationsdebatten, dass die einen nur noch Freizeit haben wollen und die anderen wissen ja noch den Wert der Arbeit zu schätzen und so weiter und die anderen, die wollen nur arbeiten, die wissen gar nicht, was gesund ist und wir achten auf uns. Also scheinbar polarisiert dieses Thema auch sehr schnell, sehr stark und es gibt diese Extreme. Ich habe irgendwie den Eindruck, weil ich auch aus einer Familie komme, wo eben tatsächlich auch mehr gearbeitet werden musste. Ich habe mich immer gefragt, so eine Person kann ja einfach nicht einfach nur irgendwie das Leben führen, was die anderen haben mit Entspannung und da mal ins Theater gehen und so weiter. Waren wir nie. Ich habe mir so, vielleicht gibt es auch Situationen, wo es scheiße ist und scheiße bleibt fürs Erste. Und man muss gucken, wo man die ersten kleinen Gewinne macht. Mhm. Und die sind nicht heroisch. Und man muss dann irgendwie trotzdem die Zähne zusammenbeißen, weil dadurch, dass es keinen großen Wumms gibt mit dem Kleinen, was man da irgendwie mit dem man anfängt, ist die Motivation natürlich nicht so groß. ähnlich wie beim Sport, wenn man etwas dicker ist, ich war auch selber mal dick, habe oft versucht abzunehmen, ging nicht. Und dann kriegt man ja auch so gute Ratschläge.
Und wie hast du es dann geschafft? Das interessiert mich jetzt als Psychologin.
Durch Emotionen.
Also du warst ein Stressesser.
Hä?
Das könnte ja auch mein Thema sein.
Also ja, genau, ja. Aber durch Emotionen habe ich es geschafft. Aber durch eine schöne Emotion. Nein, ich war verliebt. Ja, genau. Das hat aber wirklich gut geholfen. Das war das Einzige, was geholfen hat. Aber es gibt so Tipps, die man so hat. Fang erst mal an, nur Wasser zu trinken. Und dann denkst du dir auch, toll. Also mir geht's scheiße. Und jetzt könnte ich mich besser fühlen und abnehmen. Aber ich krieg's doch nicht vom Wasser trinken. Aber das ist trotzdem der erste kleine Schritt. Also braucht man irgendwas, was einen durch diese Anfangszeit durchträgt, bis man den Luxus, in Anführungszeichen, sich erlauben kann, in diese Entspannungszeiten, großen Zeiten auch reingehen zu können im Alltag.
Ja.
Lange Rede für einen kurzen Satz.
Also ich muss sagen, mir ist Erholung auch eine Zeit schwer gefallen. Also gerade jetzt während Covid, weil ich finde, man war ständig.
Du warst doch die ganze Zeit zu Hause. Hast ja genug Zeit gehabt, dich zu erholen. Was hast du denn da gemacht?
Ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Und da, was mir zum Beispiel geholfen hat, ist einfach, es gibt auf dem Handy oder es gibt so eine die Möglichkeit, dass du für Apps Zeiten einrichtest, wo die dir keine Benachrichtigungen senden dürfen und einfach aus sind. Und bei mir war das quasi dann eigentlich ab 10 bis morgens um 8 und ich habe da keine WhatsApp bekommen, weil ich so war, und selbst wenn was passiert, was soll ich 2 Stunden oder 2 Stunden nicht lesen, ist jetzt egal. Aber einfach mal diese Pause zu haben und auch so dieses nicht mal erreichbar zu sein.
Ja.
So, und das ist zum Beispiel für mich der erste Step gewesen. So. Und ich habe gemerkt, wie ich einfach die ersten 2 Stunden morgens ohne Handy viel besser gestartet bin. Weil ich einfach nicht aufgewacht bin, Handy, so noch im Halbschlaf, was steht da jetzt, was kommt da jetzt? Und dann am besten noch auf Instagram und die nächsten neuen News über, da war irgendwo Klimakatastrophe oder hier ist wieder das passiert. Und es tut einfach gut, die ersten 2 Stunden nicht negative Sachen zu lesen oder zu hören, sondern einfach für sich so eine kleine Morgenroutine zu haben. Gut, ich bin immer so aufgestanden, habe meistens Yoga gemacht, kurz 10 Minuten, so dass der Körper aktiviert wird, und bin mit meinem Hund raus. Und es war halt irgendwie perfekt, weil ich hatte ein bisschen Bewegung, dann so, also morgens frisch, wo es noch kühl war, die Sonne ist vielleicht noch gerade am Aufgehen, so rauszugehen, draußen zu sein, eine kleine Runde zu machen und danach halt den Kaffee zu trinken und vielleicht irgendwas anderes lesen zu können, außer jetzt am Handy. Und das war so, das hat mein Leben, also ich schaffe es momentan nicht komplett, weil es schon sehr stressig ist alles und man irgendwie auch schon dann so abends noch die letzten Nachrichten beantworten will, aber es war so ein, also es hat so mein Wellbeing improved, also enorm, weil einfach meine Schlafqualität gefühlt viel besser war, weil ich auch so wusste, so wenn ich morgens aufwache, da werden noch keine Nachrichten sein, ich muss noch auf nichts antworten, weil die kommen da frühestens um 8.
Ja, also finde ich gut, dass dir das auch so geholfen hat, das ist ja ein tolles Beispiel. Aber ich finde, genauso wie Stress individuell ist, ist Erholung auch total individuell. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich mag es nicht immer im Handy zu hängen, wenn ich mit den Kindern zusammen bin, sondern da will ich es eher weglegen, damit ich mich halt auf sie fokussieren kann und damit sie auch wissen, es gibt eine reale Welt und nicht alle gucken nur in ihr Handy rein und so. Und von daher ist gerade für mich, also bedeutend, wenn ich morgens aufstehe, also für mich ist total wichtig, in Ruhe einen Kaffee trinken zu können. Und dann aber sitze ich tatsächlich mit dem Handy da, weil das ist bevor meine Kinder wach sind im Idealfall, und gucke halt NTV und so die ganzen Nachrichten, dass ich erstmal auf einem guten Stand bin, weil dann, wenn ich den Kaffee getrunken habe und die Kinder dann wach sind, will ich mich erstmal mit denen eben beschäftigen. Ne, also, und das würde mich dann irgendwie stressen, wenn nicht, sondern so bin ich irgendwie gut, habe einen guten Überblick und dann kann ich es auch weglegen und dann ist gut. Aber ich sag ja, da muss jeder so seine eigene Strategie finden und ändert sich wahrscheinlich auch irgendwie im Laufe des Lebens dann halt mal.
Aber es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich Erholung aussehen kann. Also weil ich merke das auch, ich glaube, das hängt auch noch ein bisschen so auch mit der Persönlichkeit zusammen, zum Beispiel auch, ob du unter Menschen dich gut erholst oder eher alleine. Und ich glaube da, ich meine, gesellschaftlich ist es dann doch schon so, man sagt eher, also so, du musst ja unter Leute gehen. So, ich weiß noch, wo ich aufgewachsen bin, war es immer so, das umso sozialer, umso besser. Und ich glaube, das ist sowas, dass, glaube ich, gerade introvertierte Menschen sehr viele Probleme vielleicht auch haben, so mal abzuschalten oder runterzukommen, weil es gesellschaftlich dann doch noch anerkannter ist, sowas mit anderen Menschen zu machen. Und ich glaube, es ist so enorm wichtig, so sich selber auch kennenzulernen und so zu lernen, was tut mir gut und wie kann ich erholen.
Ja.
Da habe ich auch noch einen Punkt. Ich will aber nochmal für die Eltern, Zuhörer und Zuhörerinnen, wie ich es auch bin, sagen, diese Apps, die Luca gerade genannt hat, nennt man Flugzeugmodus. Und ja, weil die Jugend von heute, die braucht dafür alles Apps. ich habe tatsächlich irgendwann mal, ich habe mal auch für die Post gearbeitet. Und das war irgendwie so eine Zeit, da hatte ich sehr viel Struktur gehabt, weil das ist auch klar, was du machst, naja, nicht immer, aber du kannst dich gut einstellen und das war für mich so eine Zeit, ich konnte mir Routinen sehr gut einrichten und da habe ich angefangen, Flugzeugmodus über Nacht zu machen und da dachte ich mir so, oh mein Gott, aber wenn meine Mutter jetzt irgendwie und mein Vater, die müssen mich doch erreichen, ne? Und das war richtig Stress, den Knopf zu drücken. Hat dann aber gut funktioniert. Wusste gar nicht, dass meine Eltern mir so egal sind, aber nein, Spaß beiseite, man gewöhnt sich ja dran. Und es gibt auch die Einstellung, dass wenn zweimal hintereinander angerufen wird, scheinbar, dass man trotzdem durchklingeln kann. Aber auf jeden Fall, ich habe dann das ausgeweitet mit der ersten Stunde, die man so am Tag hat. Dass man da erstmal nur was für sich macht. Ich habe auch Sport gemacht und so. Und was ich bemerkenswert fand, ich hatte eine Entschleunigung drin. Und die blieb dann auch, weil das irgendwann mal eine Gewohnheit wurde. Und dann hat es wieder aufgehört. Und dann habe ich gemerkt, wie stressig das ist. Oder wenn man beispielsweise auch ein Partner oder eine Partnerin hat, die vielleicht als allererstes aufs Handy guckt, morgens, wie das einen auch mit stressen kann, obwohl man nicht selber reinguckt.
Da gibt es Spillover-Effekte auf jeden Fall.
Genau, und sehr, sehr spannend, wie man sich den Anfangsteil eines Tages macht. Man kann sich entweder direkt unter Stress setzen oder Entspannung machen und also Entspannung, es sich gut gehen lassen schon am Morgen. Die Frage ist, kann man es sich gut gehen lassen? Eine Stunde früher aufstehen, kann man das?
Ja, auch hier muss jeder irgendwie seinen Weg finden, was es ihm oder ihr wert ist, eine Stunde früher aufstehen oder ein bisschen anders Dinge gestalten oder wenn man schon was, ich sag mal in Anführungsstrichen, irgendwas Blödes machen muss oder zu einer bestimmten Zeit, dass man das vielleicht noch mit etwas Schönem wenigstens kombiniert, ne, das kann ja auch sein, sich dann wenigstens noch einen guten Kaffee gönnt oder ein leckeres Brötchen oder also was auch immer oder schöne Musik zu irgendeiner Tätigkeit, die man vielleicht schon zu einer bestimmten Uhrzeit machen muss, also
mir ist gerade was eingefallen, wenn ich das einwerfen darf. man kann ja auch so ein paar Mechanismen für sich nutzbar machen. Luca, korrigier mich, die Jugend nennt es ja Hacks. Mhm. So Lifehacks.
Ich bin auch keine Jugend mehr.
du bist die Jüngste hier. gleich nach Laura. Und es gibt ja den Zeigarnik-Effekt, dass man ja immer, wenn eine Aufgabe nicht vollendet ist, permanent daran denken muss. Und das kann man sich ja zu Nutzen machen, indem man beispielsweise aufhört, wenn es am schönsten ist mit einer tollen Tätigkeit. Das ist unangenehm für den Anfang, aber dann wird es die ganze Zeit, wenn man sich dann erinnert, kommt dieses positive Gefühl hervor. Das kennt jeder, wenn er eine gute Serie guckt. Ich gucke gerade Narcos. Deswegen,
ich gucke kein Fernsehen.
Das ist Netflix.
Ja.
Das ist sowas wie Fernsehen für Jugend. So, ich bin ja so mittendrin und ich wollte da so weitergucken. So, nee, Moment. Ich werde jetzt die ganze Zeit bis zum nächsten Mal dann denken, dass ich da auch was habe, dass ich mich freuen kann. Mhm. Und das sind so diese Mini-Spikes der Freude, die mir auch so eine Balance geben zum Stress. Und das kann man mit allem machen, mit Treffen mit Freunden oder mit einer Partnerin, Partner, dass man sich verabredet und feste Termine einfach macht, damit man etwas hat, worauf man sich freut, damit man gut durch diese stressige Zeit auch durchkommt und ich sag mal so psychologische Mechanismen für sich arbeiten lässt und nicht immer gegen sich. Mhm. Das war echt so eine Erkenntnis, als sie mir klar war, hat sie mein Leben um einiges besser gemacht. Weil das hast du einfach in der Hand. Das hast du wirklich in der Hand und es kostet nicht so viel.
Ja. Das ist super, ja. Und vielleicht, was noch ein ganz guter Tipp ist, viele sagen, sie können gar nicht mehr abschalten. Sie haben so ein Gedankenkarussell im Kopf oder halt ständig ihre To-Dos. Also selbst ohne Handy. Man hat ja noch sein Gehirn, ja. Das ist halt schwierig, dann in die Schublade zu stecken oder so. Und da hilft ja vielen total gut Journaling. Also, dass man sich Dinge aufschreibt, die einem durch den Kopf gehen, weil wenn man sie erstmal niedergeschrieben hat, ist das halt schon der erste Teil der Lösung sozusagen. Oder und, also was ich immer mache, das ist jetzt nicht, wenn man so ein Gedankenkarussell hat, aber was ich am Ende des Arbeitstages immer mache, auch wenn ich Dinge habe, die eben noch nicht fertig sind, ich schreibe mir auf meine To-Do-Liste für den nächsten Tag oder was ich noch erledigen muss.
Ja.
Dass ich nicht ständig drüber nachdenken muss.
Ja.
Ne? Sondern da weiß ich, okay, ich habe hier meine Liste, da gucke ich dann morgen früh drauf und da weiß ich es wieder. Da muss ich jetzt auch mir nichts merken, wo ich gerade stehen geblieben bin, sondern am nächsten Tag ist es dann vollkommen klar.
Ja, aber mal reden wir eigentlich nicht über Vorbereitung. Ist doch klar, umso besser man vorbereitet ist, umso weniger Stress hat man ja natürlich.
Da können wir mal einen Podcast zu Workhacks machen.
Workhacks.
Aber, also ich muss zum Beispiel sagen, gut, ich habe auch jetzt, ich meditiere schon 9 Jahre jetzt insgesamt und es ist super
auf der
spannend.
Welt oder wo? Hier in Frankfurt oder was?
Wie,
oder
ich meditiere was? An sich insgesamt schon.
Achso, dann habe ich, Entschuldigung, ich habe verstanden, du bist hier seit 9 Jahren.
Habe ich
auch
verstanden. Nein, ich meditiere. Sorry. Also ich meditiere schon so 8-9 Jahre und ich muss sagen, ich habe gut auch die Ausbildung dann als Meditationslehrerin gemacht und ich, also bringe das jetzt einfach mal ein. Weil es ist super spannend. In dem Moment, wo wir so grübeln, das heißt auch viel drüber nachdenken, ist unser
Tief. Falls ihr euch fragt, die Laura macht sich gerade eine Dose Cola auf.
Das auch wir sagen können, ja. Ist es
ja, was sollen die Leute denken?
Ich wollte es ganz still und heimlich machen.
Ja, ich habe es versucht zu übertünchen mit meiner Stimme. Ja, Entschuldigung.
In dem Moment wird in unserem Gehirn quasi, das nennt sich Default Mode Network, aktiv. Mhm. Und das ist so für Grübeln verantwortlich. Und ich kann verstehen, dass man auch Meditation vielleicht, dass es für einen nichts ist, aber man kann in der Meditation selber auch tatsächlich trainieren, dass quasi immer, wenn dieses System aktiviert wird, man quasi sich rückbesinnt auf beispielsweise den Atem oder ähnliches, also eine Achtsamkeitsmeditation. Und in dem Moment wird einfach die Verbindung zwischen den einzelnen Hirnarealen dieses Networks quasi kleiner und man grübelt weniger im Alltag. Das heißt,
also die Verbindung wird abgeschwächt.
Genau, genau, weil umso öfter das quasi aktiv ist, umso stärker werden die Synapsen dazwischen und es geht schneller. Also ich sag mal so, wer grübelt und quasi sich noch verstärkt und das quasi irgendwie nicht stoppt, grübelt wahrscheinlich dann irgendwann mehr, weil einfach diese Verbindung immer stärker wird und man kann daran arbeiten, so eine Art Training einfach, auch für den Kopf oder für das Gehirn, dass einfach diese Verbindung geringer wird und dadurch einfach weniger Stress auch entsteht, weil, also ich sag, ich merke für mich, ich grübel glaube ich fast gar nicht mehr und es nimmt halt einfach viel Stress, weil ich kann gar nicht drüber nachdenken und selbst, also ich merke schon, ich komme manchmal ins Grübeln und denke so, es bringt mir halt gar nichts, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich kann an der Situation jetzt nichts ändern, ich kann es mal anders ändern und dann hat sich
ja, das aber du bist ja auch so eine Wahnsinnige, es gibt ja immer so Mönche in Klostern, die das ja tagtäglich machen und die kommen ja auch in andere Sphären rein, gedanklich, die neuronalen Verbindungen, die im Gehirn dann plötzlich feuern und nicht feuern, bei Menschen, die so lange so viel meditieren, ist auch sehr erstaunlich. Aber du hast auch gesagt, du hast es so intensiv geübt, du warst ja eigentlich schon auf Shaolin-Mönch-Level, dass dir Sachen auch einfach egal wurden, weil das ist erstmal ein schönes Bild, aber das sind ja auch, glaube ich, Gefahren, könnte man vielleicht sagen.
Ja,
dass man denkt, ja, ist ja eigentlich nur ein Gedanke, ne? Kann ich auch wieder gehen lassen. Und das ist vielleicht aber ein Gedanke, der dir deine Beziehung mit jemandem stabilisieren würde, wenn du dem Gedanken nachgehen würdest.
Also ich muss sagen, ich kenne auch viele, die sehr extrem meditieren und viel und ich halte davon nicht so viel mehr. Ich bin eher so, ich versuche es in meinen Alltag einzubauen, vielleicht mal 10 Minuten und eher so für mein eigenes Wohlbefinden und da, also es gibt verschiedene Arten zu meditieren und das, was quasi auch dazu führt, dass einem Sachen quasi egaler werden, das sind so diese Achtsamkeitsmeditationen oder auch der Bodyscan oder ähnliches. Das heißt, ich lerne quasi weniger zu werten oder bewerten und einfach nur wahrzunehmen. Aber es gibt auch sowas wie Freundlichkeitsmeditationen. Also ich lerne quasi freundlich anderen gegenüber zu sein und auch mir selbst gegenüber. Das heißt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man so den Fokus drauf legt. Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, so gerade auch vielleicht als junger Mensch, der was erreichen möchte, es kann oder ist nicht immer nur gut, weil manchmal ist es auch wichtig, was vielleicht zu bewerten für einen selber oder wichtig, vielleicht auch was nachgehen zu können und da irgendwie auch dran zu bleiben und dann nicht sagen, das ist egal. Aber es hilft halt bei banalen Dingen. So, ich weiß noch, ganz, ganz am Anfang von meinem Studium war ich halt auch noch so, ich habe eine E-Mail geschrieben und wenn die an irgendeinen Prof ging, habe ich dreimal drüber gelesen, dass ich auch ja keinen Fehler drin habe. Mittlerweile schreibe ich eine E-Mail und bin so, ich gucke vielleicht einmal drüber und dann schicke ich es ab und denke mir, selbst wenn da ein Fehler drin ist, ist halt so.
Ach, deswegen beschweren sich so viele Professoren mittlerweile, darüber, dass die Jugend nicht mehr schreiben kann. Nee, jetzt wird einiges klar. Das ist
meine Schuld. Ja,
das ist einfach, ja,
ich will auch mal eine Frage einwerfen, weil das habe ich ganz, ganz viel so in Coachings oder höre ich immer oder ist so ein Antreiber. Erholung muss man sich erst verdienen.
Oh ja.
Das haben ja viele so als Mindset oder als Gedanken unbewusst vielleicht auch verinnerlicht.
Ja, also kann ich nachvollziehen, habe ich auch. Komischerweise gibt es so eine Seite in mir, die dann immer reinspringt, wenn es viel zu viel wird und sagt so, ja, ist mir scheißegal, ob man sich's verdient, was ich mache jetzt. Also ich kann beides verstehen. Ich kann die Faulheit verstehen und ich kann aber auch verstehen, dass es keinen Wert hat. Also deswegen habe ich auch
Kevin,
gesagt,
wenn du nochmal Faulheit sagst.
Erholung.
Ja, das ist meine
Erholung
leistungsorientierte Seite, die gerade
ich will.
Nein,
ja, überhaupt nicht.
Nee, du musst Verständnis haben. Momentan hat mein ganzes inneres Team, meine ganzen Seiten haben Urlaub. Zwangsweise, weil eine sehr leistungsorientierte Seite das Ruder hat.
Ich merke
es,
also.
Machen alle Urlaub.
Und sie spricht gerade. Ich kann nichts dafür, ich distanziere mich auch gleich von mir selber. Ich kann es nachvollziehen. Man muss sich das irgendwo erarbeiten, weil es dann keinen Wert hat, zu entspannen. Merkt man überhaupt den Unterschied,
so
wenn es
sein.
Keinen Kontrast gibt?
Also weil Erholung hat nichts damit zu tun, dass man sich die erst
verdienen anders.
Muss.
Okay,
oder? Also
ich sag's mal so, was ich immer gehasst habe, waren Semesterferien. Also nicht immer, aber es gab eine Zeit, alle meine
du
Bekanntschaften,
Streber.
Nee, pass auf,
jetzt auch.
Alle meine Bekanntschaften waren weg, woanders in anderen Städten. Und ich war dann, bin nach Hause gekommen, nach Hanau, und da war halt niemand gerade. Und ich dachte mir so, was machst du jetzt? Ja, und dann habe ich so mein Ding ein bisschen trainiert und so weiter, aber du hast ja den ganzen Tag Zeit. Ja? Und dann dachte ich mir so, ist doch scheiße. Ich merke doch überhaupt auch nicht mehr den Genuss von der Freizeit, die ich habe.
Zu viel Zeit
ja. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe die ganze Zeit Animes gesuchtet. Und das ist doch nicht. das ist doch. Also, Extreme sind doch das Problem, oder? Also, wenn man nur das eine hat.
Ja, klar. Also, ich meine, aber ganz ehrlich, ich hatte schon ewig keine Langeweile mehr, aber ich kenne das noch als Schüler, also als Schülerin.
Jetzt gibst du aber an, ne?
Nee, also da hatte man früher für mich
Jet
sechs Wochen
Zeit. mit drei Kindern in Mailand gewesen gestern. Heute kurz vor dem Podcast hergeflogen und morgen geht's wieder nach New York.
Aber.
Ah, diese Menschen, die Langeweile haben. Ja, es ist lustig, was war es.
Ja? Also früher sechs Wochen Sommer.
So, war Laura nur unterwegs.
Ja. Nee, da kannte ich noch Langeweile, aber heutzutage, also ich glaube, die wenigsten haben ein Langeweile-Problem. Also ich kenne jedenfalls
kaum Leute.
Aber ich
würde sogar fast andersrum
aber
sagen. Die wenigsten Leute haben eigentlich ein Problem, weil sie sich nicht langweilen. Also klingt so doof, aber Langeweile ist ja tendenziell auch was Gutes.
Ja, man
eben
wird kreativ.
Nee, das ist total gut.
Genau.
Ja. Genau, also das ist auf jeden Fall nicht schädlich.
Ja.
Aber also ich glaube, die wenigsten beklagen sich, dass sie zu viel Zeit haben. Momentan,
ja.
Also jedenfalls außer wenn man wieder ganz alt ist, dann hat man natürlich in der Regel zu viel Zeit und zu wenig Kontakte und so.
Aber dann gibt es die hohe Kunst der Koexistenz. Also wenn man irgendwo ist, zum Beispiel im Urlaub oder so, merkt man das ganz schnell und man ist mit einer Person einfach nur da. Man redet nicht, man isst, man macht was, man weiß auch gar nicht, was man als nächstes macht, wenn man könnte das machen, das, aber ganz entspannt, wir haben ja noch Zeit. Also diese Koexistenz, die vielleicht auch im Rentenalter vielleicht häufiger aufkommen kann, das ist etwas, was ich sehr schön finde. Aber wenn man, sobald man wieder auch zurück in den normalen Alltag ist, mit Arbeit und so weiter, wieder verloren geht. Und ich frage mich, wie man das tatsächlich in so einem Alltag auch weiter beibehalten kann. Aber,
da habe ich eine Idee, dann lies mal von Ulrich Schnabel das Buch Muße.
Jetzt muss ich noch ein Buch lesen.
Ja, das ist das total gut. Das
stresst mich ja umso mehr.
Weil da wird nämlich, oder er sagt sozusagen,
Muße heißt es?
Ja, Muße. Dass wir viel zu wenig Muße heutzutage in unserem Leben haben, oder viele von uns. Dass das so ein Wert ist, der in der Gesellschaft gar nicht mehr... Also den viele gerne hätten, aber auch irgendwie der nicht so richtig gelebt wird und wie man mehr Muße in sein Leben bekommt. Weil das, was du beschrieben hast, das ist ja das Muße. Man sitzt da und geht vielleicht in ein schönes Restaurant oder unterhält sich mal spontan mit jemandem.
Oder ist faul.
Oder ist faul. ja, und das passt dann noch zu dem Thema Beschleunigung oder Entschleunigung. Hartmut Rosa hat da ja auch ein schönes Buch oder auch seine Forschung dazu gemacht. Das passt, finde ich, schön zusammen. Also nicht mehr in dieser Beschleunigung mitmachen und mehr Muße in seinen Alltag reinzukriegen. Das ist dann super, wenn das klappt.
Ja.
Ah. Erstens, wir haben ja um der Klaus Triebiger, der hatte auch ganz am Anfang einen Podcast mit mir gemacht zu diesem Thema. Auch mit Hartmut Rosa. Sehr spannender Typ. Also nicht nur der Klaus, sondern der Rosa. Und was ich sagen wollte, diese kleinen Stressoren, die wir heutzutage haben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich rede manchmal ein bisschen viel in Sprachnachrichten. Und dann lade ich sie hier hoch. Was? Noch nie?
Noch nie.
Okay, dann interessant. Okay, das.
Ich mag es auch nicht, welche anzuhören.
Oh ja, ja, kann ich verstehen.
Okay, dann erklärt's, wieso du mir nie antwortest. Und, also ich mag es, Sprachnachrichten zu machen und ich rede dann halt gerne. Und wenn ich dann unzufrieden bin mit der Sprachnachricht, was häufig ja dann vorkommt, weil du sie ja anhören kannst und so, mache ich mal gerne 3 oder 4 Mal, vielleicht manchmal 5 Mal so eine 10-Minuten-Sprachnachricht und dann ist eine Stunde weg. Ich hatte
du,
das.
Hast du das? Also wenn
Nein,
du, löscht
ich,
du die, wenn du die mal
also gemacht ich, hast? Ich höre sie mir tatsächlich nicht an. Ich bin ja dabei, wenn ich das spreche. Und am Ende denke ich mir so, nee, das geht doch viel kürzer. und dann versuche ich es nochmal kürzer und dann klappt es nicht, dann wird es länger. Und dann beim 5. Mal sage ich, ich habe versucht, es kürzer zu machen, jetzt ist es länger geworden, Entschuldigung. und dann weg.
Das fällt für mich unter die Kategorie Zeitfresser.
Ja.
Ja, aber das zeigt doch auch, dass ich Zeit habe.
Jeder hat Zeit.
Aber du
Jeder hat
die,
Zeit. Nur es ist immer die Frage, für was setzt man die ein? Ja. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag.
ja, das und 12 verbringe ich mit Sprachnachrichten.
Also ich muss sagen dazu, ich krieg auch, ich komme ja quasi nicht aus Frankfurt, sondern bin noch hergezogen und ich habe noch mit Freundinnen quasi von meiner Heimat zu tun und wir schicken uns auch lange Sprachnachrichten. Aber ich höre mir die an,
Kommst
während
du nicht vom
was
Dorf?
Heißt lange?
Ja. Also ich kriege schon mal eine 20-Minuten-Memo. Ja, ja.
Wie viel? 25?
20, 25.
Ja, bei 30 passiert. Ist, glaube ich, Schicht im Schacht, oder?
Ja, kann sein. Das kann ich dir nicht sagen. Oh, noch nicht. Ich hoffe auch, es kommt nicht so weit. Also das Ding ist, ich kann mir die unglaublich gut beim Putzen anhören oder so. Also,
ja, das machen alle. Die, ja. die machen
du, dann
sich Notizen
gern mal
dabei.
Zu mir, wenn du da so viele Sprachen hast.
Ja. Nee, aber weißt du, du
ja, du musst ja eine schicken. Weißt du, 25 Minuten.
Da komm ich vorbei und putzen. Nee. Aber du machst halt irgendwas. Wobei da ist halt auch wieder die Frage, du könntest halt auch abschalten in der Zeit und einfach mal nichts oder dich langweilen, sage ich mal, während du putzt. Aber ich glaube, das ist auch so ein Effizienzding. Also ich merke das auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das in eurer Generation auch wahrnehmt. Ich merke es in meiner extrem, oder Kevin, du gehörst eigentlich noch zu meiner Generation. Laura, du eigentlich ja vom Geist zumindest.
Ja, hoffe ich. Nee.
Ja, ich habe so das Gefühl...
Und von der Optik natürlich.
Auf das auf jeden Fall. Aber du musst halt... Irgendwie, also du hast so einen Leistungsdruck, weißt du, und nicht nur diesen Leistungsdruck, du hast diesen Druck, irgendwas Besonderes zu machen. Also es reicht nicht nur irgendwie in der Uni gut zu sein, du musst noch irgendwas anderes machen, weil, also das Gefühl, wir arbeiten irgendwie da hin, dass man halt irgendwie eine gute Karriere macht oder zumindest also an sich Karriere macht und irgendwas erreicht. Und es ist irgendwie immer so dieses, dann sieht man auf den sozialen Medien, der macht noch das und das und das. Und dann denkt man sich so, okay, ich muss ja irgendwie auch noch was machen oder ich muss was für die Umwelt machen. Also so Klima sieht alles nicht so gut aus und dann eigentlich muss ich ja was dafür machen, weil ich kann ja nicht einfach so daneben stehen und nichts machen. Und dann aber, ich muss ja irgendwie was für meine Karriere machen. Und ich finde, das ist für mich so immer der größte Struggle, da auch mal Nein sagen zu können und mal zu sagen, okay, also ich würde gerne, ich kann aber einfach nicht mehr, weil ich brauche Zeit für mich auch. Mhm. Und es ist so dieses, man legt sich einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr und ich könnte ja hier noch und da noch. Und das ist, glaube ich, sowas, man hat so viele Möglichkeiten auch was zu tun, dass man, dass es manchen oder ich glaube auch vielen in unserer Generation schwerfällt, da mal Nein zu sagen. Oder auch was Karrierechancen angeht, da einfach vielleicht auch mal zu sagen, okay, das würde mich jetzt so auslaugen, das zu machen, aber es bringt mich weiter. Aber da vielleicht auch zu sagen, okay, aber lohnt sich das? Ne? Kommt nicht vielleicht eine Möglichkeit, die mich nicht so sehr auslaugt, die mich vielleicht nicht so krass weit bringt, aber wo es auch einfach mal reicht, wo es mal gut ist und wo ich auch sagen kann, okay, ich habe noch so viele andere Dinge und ich muss nicht überall performen.
Mhm. Weißt du, wann du merkst, dass du gar nicht gebraucht wirst? Wenn du krank bist. Also, also okay. wenn du wirklich krank bist und nichts machen kannst, auch wenn du wollen würdest, und du dann merkst, oh, die Welt funktioniert trotzdem, auch ohne dich, ist auch schon eine schöne Erkenntnis.
Also das, was du jetzt beschrieben hast, Luca, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Thema, weil, oder da gibt es ja auch Debatten heutzutage, zum Glück, ob das so viel Sinn macht, unser Denken immer höher, immer weiter, immer mehr, also dieser Wachstumsgedanke. Mhm. Ob das jetzt in der Wirtschaft
die
ist, aber
des Wachstums und so,
ja. Genau, wir sehen es ja auch im Privaten und das ist das, was ich vorhin meinte mit irgendwie muss man beschäftigt sein oder das ist ja. so ein Wert oder man hat so viel zu erleben, da kann man doch nicht einfach seine Zeit verschwenden und nichts tun, dieses Gefühl. Mhm. Aber natürlich kann man das nichts tun, das, wenn man es möchte und einem gut tut, ist doch super. Aber heute hat man das Gefühl, es gibt so viele Möglichkeiten, man muss die auch nutzen.
Ja,
und
ja.
Die Zeit produktiv nutzen, immer dieses Produktivsein und auch in der Freizeit eben, indem ich ein tolles Hobby mache, einen tollen Urlaub habe, sonst ja. Welche Länder bereise, immer dieses Gefühl, weil man sieht es auch in den sozialen Medien, das machen alle und man hat doch die Möglichkeit, warum soll man sich das entgehen lassen und. Aber klar, es ist die Frage, macht es einen glücklich oder stresst es einen, das muss man für sich selbst beantworten und dann vielleicht auch tatsächlich mal zu sagen, nö, ich nutze heute meine Zeit, um nichts zu tun.
Ja, es steht irgendwie auch der Erholung entgegen, finde ich. Also dieser ständig was tun müssen.
Ja.
Ja. Aber da finde ich, weiß nicht, wie ihr das seht, dass man auch da einfach mehr so das auch leben und vielleicht anderen vorleben darf. Weil ich kenne das noch von mir an der, früher immer so, also es war auch so dieses alle um einen drumherum machen immer nur. Und man hat das irgendwie auch gesellschaftlich wirklich mitgegeben bekommen, so wie Kevin das eigentlich spaßhalber macht, so jetzt sei mal nicht so faul. Und es wird immer so mit Faulheit gleichzusetzen, sich einfach mal zu entspannen. Aber es ist ja so wichtig, dass wir es tun.
Also ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, oder ich beziehe mich auf das, was ich vorhin gesagt habe, es kommt immer auf die Situation drauf an. Also die letzten zwei Tage... Als wir hier ein bisschen was abgedreht haben, war knüppelhart für alle Beteiligten, aber jeder hat es durchgezogen und alle wussten, wie hart es ist. Vor allem hier ist es ja mega warm, ne? Vor allem vormittags und nachmittags und wenn jetzt Aufnahme ist, Klimaanlage aus und so, hochkonzentriert und das den ganzen Tag permanent, nonstop. Du merkst es den Leuten an, aber niemand jammert, sonst was, sondern die ziehen es alle durch. Und es gibt dir so eine andere Art auch von Respekt, dass du, und Verlässlichkeit. Also ich wusste, boah, krass, auf die Leute kann man sich echt verlassen, weil ich weiß, wie hart es ist. Mir geht es ja auch gerade blöd. Und ich will selber jetzt nicht so derjenige sein, der jetzt rumjammert. Wir ziehen es durch. Und ja, am Ende war es gut. Am Ende haben wir mal durchgepaut und es war gut. Aber wieder, ich glaube, wenn das jetzt nochmal ein oder zwei Tage gegangen wäre, das wäre dann wieder zu viel. Aber so streckenweise wirklich mal die Zähne zusammenbeißen, wenn man hart auf hart kommt, dass man sich auf Leute auch verlassen kann, weil sie nicht bei jeder kleinen Stressaktion dann denken, wo ist meine Work-Life-Balance? Ach, jetzt sage ich so polemisch. Also ich habe nichts dagegen. Also, aber wenn man zu früh entspannen möchte, könnte es sein, dass man ein großes Leid verursacht oder zumindest nicht das erreicht, was man erreichen möchte. Und das, finde ich, sagt meine Leistungsseite zu Recht, ist schade.
Aber findest du, also ich meine, was heißt denn für dich denn zu früh entspannen?
Naja, also nehmen wir mal Sport. Also wenn ich jedes Mal darauf hören würde, dass ich keinen Bock mehr habe und eigentlich nach Hause gehen soll, dann wäre ich noch pummeliger. Manchmal sage ich mir auch so, wer hat das nochmal gesagt, der Fußballer, so quäl dich, du Sau, oder das ist jetzt vielleicht nicht so PC, wie man so schön sagt, aber ich sage so, stell dich mal nicht so an, du Pussy, und dann machst du weiter, ne? Und dann quäl ich mich echt durch und bin danach stolz. Aber ich weiß, wenn ich das permanent mache, ist es dann halt zu viel. Also gesunder Menschenverstand irgendwo. Aber ich glaube, irgendwann mal ist es wirklich beziehungsentscheidend, ob du dir bereit bist, in einer stressigen Phase auch die extra Meile zu gehen. Oder ob du dann sehr stark auf dich selber achtest und dann ja vielleicht eine Gelegenheit auch verpasst, für jemanden da zu sein. Ich sag's nur so, weil ich als Mann in einer Beziehung, ne, da muss man ja ab und zu mal auch es aushalten können.
Was denn?
Ich weiß nicht, was du sagst. So, wir sind auch am Ende unserer Zeit jetzt hier. Spaß beiseite. Aber Beziehung ist.
Ich weiß immer noch nicht, was du gemeint hast.
Das ist auch nicht.
Ja, will ich ja gerade sagen. Okay. Aber das geht auch natürlich für Frauen. Es gibt ja so Situationen, da muss man halt die Zähne zusammenbeißen. Es ist nicht immer einfach. Und da muss man auch einen gewissen Preis zahlen, ob es dann ein Zusatzengagement meinerseits ist, weil meine Partnerin gerade eine Gelegenheit hat, ne, also keine Ahnung, jobtechnisch oder sonst was, und ich bemühe mich dann, die anderen Sachen zu machen, und ich mache mehr dann vielleicht für eine gewisse Zeit, kümmere mich um mehr Sachen, und es ist vielleicht auch zu viel und ich gehe auch schon wirklich kriech darum, aber es ist eine wichtige Sache für meine Partnerin, und da dieses Opfer zu bringen und dann nicht zu sagen, oh, wo ist meine Work-Life-Balance jetzt, denke ich mal so, ja, die kommt noch. Die kommt noch, wenn das andere dann ist. Also, ja, dass man da auch dieses Zwischenmenschliche berücksichtigt bei den Opfern, die man vielleicht verschenkt.
Aber auch hier will ich nochmal einwerfen, das ist ja das, was ich vorhin auch gemeint hatte, es gibt verschiedene, also Erholung von kurz- bis langfristiger Erholung. Ja, oder wie lange Erholung dauert, eine Erholungssequenz. Und egal, wie stressig gerade was ist, es ist immer sinnvoll, während des Tages kleine Erholungssequenzen zu haben. Und früher, als ich noch Raucherin war, war es wunderbar. Das ist das, was du vorher, da habe ich vorhin dran gedacht, Luca.
Also du rausgehst?
Raucherin.
Ja, weil dann machst du so nach anderthalb Stunden eine Rauchpause. Oder ja, als ich früher dann noch gelernt habe fürs Diplom damals, habe ich noch geraucht. Da war klar, dann mache ich meine Pause, die ist aber nur so 5 bis 7 Minuten, ja, und dann gehe ich wieder rein, dann geht's weiter. Aber dann war man, also ich habe damals draußen geraucht, an der frischen Luft.
Mit Leuten, die gehen alle,
ja,
mit.
Also ich habe direkt am Main gewohnt in Frankfurt, da war unten viel los, da habe ich rumgucken können, da hat man abgeschaltet. So irgendwie, da hatte man kurz, es war natürlich langfristig schlecht für die Gesundheit rauchen, um Gottes Willen. Ja. Aber ich meine nur, das ist der einzige Vorteil, den die RaucherInnen haben, sie machen häufig kurze Pausen. Erzählen, ja, schalten in der Regel ab, so bewegen sich, weil sie ja heutzutage rausgehen müssen irgendwo hin und so. Also das sind Sachen, ne, kontinuierlich. Und jetzt muss ich überlegen, wie kann ich das auch machen, wenn ich kein Raucher, keine Raucherin bin. Aber also auch hier die Idee, egal wie stressig es ist oder gerade dann, denkt an das Erholungsparadox, gerade genau, dann, wenn es mega stressig ist, kurze Erholungsphasen einbauen. Weil ganz ehrlich, ob ich jetzt kurz mal 3 bis 5 Minuten eine Pause mache, das ist nicht kriegsentscheidend am Ende für das Ergebnis.
Ja,
aber
genau,
für das Wohlbefinden, für die Gesundheit, für die Zufriedenheit ist es das. Und wahrscheinlich wird das Ergebnis sogar doch noch besser, weil man eben, wenn man wieder ein bisschen aufgetankt hat, so sage ich es mal in Anführungsstrichen, dann auch besser und mehr leisten kann, als wenn man erschöpft ist. Also holt man die Zeit wieder rein sogar.
Ja. Ich merke das, also daran, ich meine, es ist ein ganz anderer Kontext, aber Uni, wie man an Klausurenphasen rangeht. Es gibt so diese LernerInnen, sage ich mal, die so sehr so, genau, die so sehr sprintmäßig lernen und dann wirklich den kompletten Tag durch und kaum Pausen machen. Und das finde ich selbst, also für mich ist es einfach kein gesunder Weg mehr, aber so dieses Limits setzen täglich und täglich einfach Pausen einbauen. Und dann merkst du am Ende, du kannst es besser und meistens langfristig einfach auch besser, weil du kontinuierlich immer wieder quasi gelernt hast mit mal Pausen und dein Kopf braucht die Pausen. Du musst es irgendwie verarbeiten können, weil sonst geht es ins Kurzzeitgedächtnis, aber kommt eigentlich nie im Langzeitgedächtnis richtig an.
Und damit wir auch mit gutem Beispiel vorangehen und die Zuhörer und Zuhörerinnen auch diesen Wissensschatz von einer Stunde und 15 Minuten, die jetzt auch ins Langzeitgedächtnis abspeichern können. Ich weiß nicht, ob es so gut ist bei dem, was ich so sage, aber bei euch auf jeden Fall. Würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt. Du hast es ja auch schon angesprochen, es gibt ja noch genug Themen, da kann man wirklich mal auch tiefer reingehen, auch wissenschaftlicher reingehen. Wir sind ja hier ein bisschen lockerer unterwegs, aber in dem neuen Podcast-Format wollen wir ja nochmal die wissenschaftliche Seite stärker beleuchten, was die Psychos da auch so alles herausfinden und wie man sich vielleicht dieser Kenntnis zunutze machen kann und zum Beispiel Work-Hacks entwerfen kann, damit sie auch im Alltag irgendwie dieses Wissen gewinnbringend angesetzt werden kann. Ich bedanke mich herzlichst für diese über eine Stunde jetzt mit euch. Es hat mir mega viel Spaß gemacht.
Und ich bedanke mich auch bei euch, war sehr schön. Ja,
ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Ich mich auch. Und das alles ohne Plan. Und wir hätten noch stundenlang weiterreden können. Herrlich.
Ja.
Stimmt.
Dann erholt euch mal alle gut.
Ja, gute Erholung. Gutes Schlusswort, ja.